Bader Merle ist in diesen Tagen, jährt sich zum 10. Mal, dass sie frühere Schüler des Canisius-Kollegs in Berlin, also eine Einrichtung des Jesuitenordens, ermuntert haben, sich zu melden, wenn sie Missbrauchserfahrungen in der dortigen Schule gemacht haben. Das geschah in einem Brief an die Ehemaligen. Womit haben Sie gerechnet, als Sie diesen Brief in diesen Tagen vor 10 Jahren verfasst haben?
Ich habe damit gerechnet, dass sich Betroffene bei mir melden. Das war ja das Ziel. Ich habe auch damit gerechnet, dass es auch irgendwie an die Presse gelangen wird durch irgendwelche Adressaten und dass es dann zu 2, 3 kleineren Artikeln im Berliner Lokalteilen der Presse kommen wird und dass wir es dann in Ruhe im Kolleg in der Schule aufarbeiten können.
Was hat Sie denn überhaupt veranlasst, den Brief zu schreiben? Es muss ja Andeutungen oder...
Nein, die Kurzfassung ist, 3 Männer, die 1980 Abitur gemacht hatten, kamen zu mir und erzählten mir vom Missbrauch durch 2 Jesuiten, die Lehrer waren, am Kolleg in den 70er Jahren, in die 80er Jahre hinein. Und die Geschichten waren glaubwürdig, sodass ich dieses auch sofort zusagen konnte. Ich glaube Ihnen das. Und das Zweite, das war für mich das Neue. Als ich die Geschichte hörte und die Struktur des Missbrauchs begriff, war mir klar, mir und auch den 3 Männern, die bei mir waren, da muss es ja mindestens 100 Opfer geben aus den damals betroffenen Jahrgängen. Und daraus folgte für mich, ist es eine Information, die kann ich jetzt nicht einfach stehen lassen, sondern da muss ich jetzt in die Verantwortung gehen.
Nun hätten Sie das ja eigentlich auch intern, also sozusagen in der internen Schulöffentlichkeit erledigen können, aber dieser Brief zusammen mit einer Pressekonferenz fand dann am 28. Januar 2010 statt. Warum ist es nicht in dieser geschlossenen Welt des Canisius-Kollegs geblieben?
Ja, deswegen, weil der Brief, den ich ehemaligen Schülern geschrieben habe, von einem der Adressaten an die Presse weitergegeben worden ist. Wobei ich ja auch damit gerechnet hatte, dass es so kommen würde. Für mich war wichtig, ich kommuniziere ja nicht mit der Öffentlichkeit, sondern ich kommuniziere mit ehemaligen Schülern. Und Schulöffentlichkeit ist eben keine hermetische Welt. Sondern in dem Moment, wo ich mit ehemaligen Schülern kommuniziere oder auch mit Schülern kommuniziere, haben die ja immer das Recht, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Insofern war damit zu rechnen sowieso, indem man kann das gar nicht aufarbeiten ohne die Offenheit für Öffentlichkeit.
Und wie kam es dann, dass es dann zu dieser Pressekonferenz kam?
Gut, also die Morgenpost, die Berliner Morgenpost kam am 28. Januar früh raus und alle Schülerinnen und Schüler sind durch die U-Bahn gegangen und fanden überall, auf allen Litfaßsäulen überall eben Schlagzeile, Canisius-Kolleg, Schule des Grauens, Schule des Entsetzens und so. Und die kamen schon in der Schule an und dann standen schon die ersten Übertragungswagen von ZDF, ARD, ANC und es standen ja schon alle da. Und die Schülerinnen und Schüler waren zunächst mal erschüttert. Und das ist ja die erste Großerschütterung bei den Schülerinnen und Schülern. Das ist noch grundlegender als bei der Presse. Also musste ich zunächst einmal den Schülern und den Schülerinnen helfen und auch den Kolleginnen und Kollegen übrigens, mit dieser Situation umzugehen. Das war der erste große Schritt, also große Versammlung in der Turnhalle des Kollegs. Und dann zusammen mit der Schulleiterin Frau Hüdepohl haben wir dann versucht, die Situation zu erklären und warum eine solche Geschichte sich nicht aufarbeiten lässt, ohne die Bereitschaft, die Last der Stigmatisierung jetzt zu tragen. Das haben dann die Jugendlichen verstanden. Und dann kam ich auf mein Büro zurück und nachdem ich den Eltern nochmal schnell per Mail sozusagen geschrieben hatte, was ich den Jugendlichen gesagt habe, kam dann schon die Frage aus dem Ordinariat, ob ich zu einer Pressekonferenz kommen könnte. Sie könnten sich vor Anfragen kaum retten. Und dann bin ich schon am selben Tag mittags ins Ordinariat gefahren und da war eine riesige Pressekonferenz und da eigentlich wurde mir erst klar, das wird jetzt eine richtig große Geschichte.
Das wollte ich gerade fragen, ab wann war Ihnen klar, dass man das sozusagen nicht im Mikrokosmos Canisius-Kolleg plus die angrenzenden Personen, die immer noch Kontakt haben zum Schulsystem, unter sich halten kann? Ab wann wurde Ihnen klar, dass das eine Riesensache ist, eigentlich für die ganze deutsche Kirche?
Ja, das wurde mir letztlich dann am 28. mittags klar durch diese erste Pressekonferenz, weil da natürlich auch noch Fragen angesprochen wurden, die weit über das hinausgingen, was ich mir bisher, was in meinem Horizont lag. Also waren die Fragen, haben Sie die Staatsanwaltschaft eingeschaltet? Wie sind die Verjährungsfristen bei den Tätern? Was werden Sie an Entschädigungen zahlen und so weiter? Und plötzlich merkte ich, ups, hier geht ja ein ganzes Fass auf von Fragestellungen, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Und dann habe ich dann auch wahrheitsgemäß geantwortet, tut mir leid, ich habe über diese Fragen noch gar nicht nachgedacht. Ich bin jetzt zunächst mal bei der Aufklärung.
Gab es so einen Moment, wo Ihnen so ein bisschen plümmerant wurde?
Ja, also ich habe schon gemerkt, das geht an die Nerven. Und also was hast du da jetzt getan? Wobei ich es mir immer ganz klar war, wenn Sie als Schulleiter erfahren, dass an Ihrer Schule in früheren Zeiten Jugendliche eben in diesem auch immer Ausmaß missbraucht worden sind, gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, als die Verantwortung zu übernehmen und zu fragen, was war da los? Das ist ja auch im Interesse der Schule von entscheidender Bedeutung. Und insofern habe ich letztlich nie an der Richtigkeit des Schritts gezweifelt.
Man würde unter Umständen sich vorstellen können, dass seitens der Bischöfe, also seitens der Gesamtkirche in Deutschland, der Bischofskonferenz, alle sagen, ja, das ist eigentlich wichtig und gut, dass Sie diesen Schritt gemacht haben. Aber es gab da wohl auch erstmal ein Erschrecken auf Seiten der Bischöfe. Also gelobt worden sind Sie für diesen Schritt nicht?
Nein, ich bin nicht gelobt worden. Ich muss auch sagen, dass mich das überrascht hat, weil für mich war dieser Schritt eine Selbstverständlichkeit und die scharfe Kritik und Aggression gegen meine Person und auch gegenüber uns Jesuiten, die wir das verantwortet haben, hat mich dann doch sehr überrascht.
Hätten Sie sich damals schon denken können, dass diese Schärfe vielleicht daher rührt, weil man selber Sorge hatte, dass im eigenen Ordinariat vielleicht das eine oder andere im Zuge dieser Veröffentlichung auf den Tisch kommt, was man lieber nicht auf dem Tisch gehabt hätte?
Nee, den Verdacht hatte ich gar nicht. Ich hatte aber einen anderen Punkt, von dem mir her klar war, dass das Thema wühlt auf. Und zwar deswegen, weil mir, das steht ja auch schon in dem Brief, klar war, dass es hier auch systemische Hintergründe gibt. Und die habe ich ja dann auch angesprochen. Also das ist ja die Frage, nicht nur die Frage, also wie kommt es dazu, dass Täter von sexuellem Missbrauch, die Kleriker sind, also solche sozusagen Wirkungsfelder bekommen in der Kirche. Das ist das eine. Das andere, aber die noch tiefere Frage, wieso ist das nicht begriffen worden? Also wie kann es sein, dass ein Mitbruder 100 Jugendliche missbraucht und der wohnt neben mir und in der Schule und in der Kommunität merkt das niemand? Also woher kommt diese Blindheit dafür, das zu begreifen, bis hin dann dazu, in dem Moment, wo man es begreift, dann eben zu vertuschen, bis hin zur Strafvereitelung? Und das trifft dann ja systemische Gründe, die mit dem Selbstverständnis der Kirche zu tun haben. Und mir war ja auch klar, dass das Thema Missbrauch nicht neu war, sondern von USA her schon lange Zeit rübergeschwappt hatte. Mir war auch klar, dass es eine Strategie gibt des Vatikans. Also im Prinzip lautete ja die Strategie bis dahin, erstens, alle sollen sich an die kirchliche Sexualmoral halten. Zweitens, schwule Priester soll man rausschmeißen, da gibt es das Problem nicht. Und insofern waren da ja schon in der kirchlichen Aufarbeitungsstrategie systemische Themen angesprochen worden. Und zu denen musste ich ja auch Stellung nehmen. Zumal ich, um jetzt mal das letztere Thema anzusprechen, ich hatte ja schwule Kolleginnen im Kollegium und auch in der Schule Mitbrüder in der Kommunität. Und die zitterten wie Espenlaub, weil die natürlich dachten, sie kommen jetzt als Täter unter Verdacht. Und das ist ja eine der verheerenden Wirkungen dieser reaktionären Aufarbeitungsstrategie aus dem Vatikan. Und da lag ein Konfliktthema drin und das war mir bewusst. Und der Ärger, der mir dann aus bischöflichen Kreisen nur selten offen, meistens hinten herum entgegenkam, bezog sich natürlich genau darauf, dass ich dann auf Fragen der Berliner Öffentlichkeit und der Presseöffentlichkeit zu diesen Fragen Stellung genommen habe. Und das wurde letztlich dann als schwerwiegende Illoyalität erlebt. Die Vorstellung, dass die selbst was zu vertuschen hatten, ehrlich gesagt, da war ich so naiv, das habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass man deswegen sauer sein kann auf mich.
Können Sie es heute besser verstehen?
Ja, heute kann ich es viel besser verstehen, weil ich dann inzwischen begreife, wie viel da in den Ordinariaten zu vertuschen gewesen war. Ich habe ja Äußerungen oder wir haben Äußerungen von Bischöfen bekommen, in denen wir Jesuiten angeklagt wurden, im Sinne von, wir wussten schon immer, dass ihr ein Sauhaufen seid, jetzt wird es endlich sichtbar. Und dieselben Bischöfe mussten dann ein paar Monate später zerknirscht vor die Presse treten und sagen, dass bei ihnen das auch vorkommt. Diese Herren haben sich bis heute natürlich niemals bei uns entschuldigt für diese Sündenbock-Strategie, die sie da mit den Jesuiten gefahren haben.
Sie waren halt ein richtiger Nestbeschmutzer, ne?
Ja, genau. Ja.
Lassen wir das mal so stehen. Ja, genau. Sie sind seither immer wieder natürlich als Ansprechpartner oder sagen wir mal Gesprächspartner beim Thema Missbrauch angefragt gewesen, haben Artikel geschrieben, sind eingeladen worden zu Foren und Podien. Mich hat ehrlich gesagt seit damals und seither haben wir ja auch Kontakt immer wieder beeindruckt, wie differenziert Sie sich geäußert haben. Also Dinge, die mir selber nicht so ganz klar waren. Also beispielsweise so eine Geschichte, so eine Ansage. Es ist gut, wenn die Kirche jetzt den Umgang mit dem Missbrauch nicht in der Hand hat. Also wenn sich das verselbstständigt und die Kirche selbst es nicht mehr einfangen kann, dass sie nicht Herrin des Geschehens bleibt. Das haben Sie ausdrücklich begrüßt. Und da habe ich erst gestutzt und dann dachte ich, ja, er hat ja eigentlich recht. Also eine gewisse Ohnmacht nachzuempfinden seitens der Organisation, die korrespondiert mit der Ohnmacht der Opfer, ist möglicherweise ein Beitrag zur Heilung.
Ja, das ist ganz entscheidend. Es ist für die Opfer entscheidend zu sehen, dass die Kirche eben nicht allmächtig ist. Und das ist sie ja auch nicht. Sondern die Aufklärung von Missbrauch kann ja nur dann glaubwürdig sein, wenn die Aufklärer oder die aufklärenden Institutionen selbst unabhängig sind. Unabhängigkeit bedeutet aber Kontrolle loslassen. Und ein Problem bei der Vertuschung ist ja, dass sie oft motiviert ist durch den Wunsch, die Kontrolle in der Hand zu behalten.
Eine andere Geschichte, die ich ganz spannend fand, ist, dass Sie sagten, die Kirche als Organisation der Täter, also als Organisation derer, wo die Täter drin sind, in Lohn und Brot sind, kann sich nicht so ohne weiteres vor die Opfer stellen, um für sie, stellvertretend für sie, positiv zu wirken, sie in Schutz zu nehmen.
Genau. Ja, ganz, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe immer gesagt, systemisch ist der Kirche Opfersolidarität nicht gestattet. Und das habe ich auch immer gesagt, ich bin systemisch gesehen nicht opfersolidarisch, sondern systemisch gesehen bin ich Ansprechpartner für die Opfer, damit sie auf der Seite der Institution jemanden haben, dem sie die Forderungen, den Zorn, die Wut, den Ärger mitteilen können. Und sich dann einfach auf die Seite der Opfer stellen und mit ihnen gemeinsam auf die Täter zu schimpfen, ist eine Vertuschungsstrategie. Das führt zu überhaupt nichts und das verbitten sich die Betroffenen auch zu Recht.
Wenn ich jetzt diese beiden Punkte, die ich gerade erwähnt habe, die mich sehr beeindruckt haben, weil sie mich stutzig gemacht haben, weil ich natürlich auch in einem anderen Denken drin bin, wenn ich das jetzt einmal so nehme, dann führt das eigentlich jeweils zu einer Ratlosigkeit, zu einer Ohnmacht, vielleicht sogar zu einer Hilflosigkeit. Mhm. Im therapeutischen Kontext ist sowas immer ein erster Schritt zur Veränderung.
Genau.
Haben Sie den Eindruck, dass in der katholischen Kirche, sagen wir mal in Deutschland, diese Ohnmacht, diese Ratlosigkeit therapeutisch was gefruchtet hat? Hat es was beigetragen oder hat man diese Ohnmacht gar nicht richtig an sich herangelassen, diese Ratlosigkeit?
Ich glaube, positiv gesprochen, dass das Bekenntnis zu der Ohnmacht, die Ohnmacht war ja da, aber das Bekenntnis zu der Ohnmacht angefangen hat eigentlich erst vor anderthalb Jahren bei der Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie. Da haben einige Bischöfe jetzt endlich den Sprung gefunden und zu sagen, ja, es gibt auch systemische Probleme. Ja, wir wissen tatsächlich auch nicht mehr weiter. Bis dahin hat es immer den Versuch gegeben, sozusagen sich nochmal, zwar sich irgendwie Hilfen zu holen, bei sogenannten Experten, muss ich übrigens auch sagen, weil viele geben sich da als Experten aus, die es nicht sind, sich bei Wissenschaft irgendwie irgendwelche Expertise zu suchen, aber immer noch mit dem Versuch, die Sache irgendwie in der Hand zu halten. Und das ist, glaube ich, das Begreifen, dass das nicht funktioniert, war dann im Herbst des Jahres 2018 bei der Veröffentlichung der MHG-Studie endgültig da, wo sie gemerkt haben, wir stecken da in etwas drin, was größer ist als wir.
Ist natürlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwierig, als Bischof zuzugeben, irgendwas habe ich nicht in der Hand, wo ich eigentlich von meiner Rolle her permanent den Eindruck erwecken muss, weil man das so gewohnt war. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie der Glauben geht. Ich weiß, wie die Organisation geht. Ich weiß, wie mit Lebenskrisen umzugehen ist. Das alles glaubt man ja von einem Bischof. Und es stellt sich heraus, es gibt etwas, da ist auch er, kommt auch er an seine Grenzen.
Ja, genau. Das ist eine gesellschaftliche Krankheit im Übrigen, nicht nur eine kirchliche. Das ist ja genau dasselbe, die Erwartung von Allmacht an die Politik. Also sobald ein Problem da ist, die Frage, was macht ihr? Und die Erwartung an Leitungspersonal, und das ist in der Kirche nochmal extrem stark, dass die eben alles im Griff haben. Und das ist jetzt auf der sozialpsychologischen Ebene gesprochen, so eine Art Gegenübertragung. Also die Erwartungen sind, ihr müsst alles im Griff haben, also nimmt man diese Erwartung an und sagt, ja, dann bemühe ich mich eben tatsächlich alles im Griff zu haben. Und dann, das ist eigentlich der Beginn der Katastrophe, weil man das alles gar nicht im Griff haben kann. Und die Heilung beginnt damit zu sagen, hier bin ich ohnmächtig, hier brauche ich Hilfe.
Mir fiel auf, dass Sie damals immer wieder auf Ihre eigene sexuelle Orientierung angesprochen worden sind. Das ist mir ein paar Mal begegnet in der Presse. Und Sie haben immer gesagt, dazu äußere ich mich nicht. Also in unserer Fachredaktion beschäftigen wir uns auch seit 10 Jahren mit dem Missbrauch und mit den Wellen, die das schlägt, gesellschaftlich und eben in der Kirche. Ich bin noch nie auf meine sexuelle Orientierung angesprochen worden. Ich würde mich auch wundern. Jetzt frage ich mich, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das ausgerechnet bei Ihnen wichtig sein könnte, zu erfahren, steht der auf Frauen oder steht der auf Männer, wo Sie eigentlich den Zölibat versprochen haben und das nicht so von Interesse ist. Können Sie sich das erklären?
Ja, da gibt es eine ganz klare Erklärung dafür. Ich bin aus der rechtskatholischen Szene, können Sie bei Cut Press und ähnlichem nachlesen, bin ich der Homopater. Das ist also insofern, die rechtskatholische Presse bringt das immer auf. Ich hatte sogar eine Verleumdungskampagne gegenüber meiner Person gegeben, die sogar bei den Bischöfen Gehör gefunden hat. Pater Mertes ist tief verstrickt in das Berliner Strichermilieu. Also es war eine Verleumdungskampagne gegenüber meiner Person. Und dann haben sich gutmeinende Menschen an mich gewandt und gesagt, Pater Mertes, Sie müssen das jetzt endlich klarstellen. Und dann habe ich mir gedacht, damit mache ich jetzt keine Aussage über meine sexuelle Orientierung. Wenn ich jetzt vor die Öffentlichkeit gehe und sage, nein, ich bin hetero. Was bedeutet das für meine homosexuellen Mitbrüder, wenn ich das sage? Weil dann distanziere ich mich ja von denen, indem ich sage, das wäre was Schlimmes, wenn ich es wäre. Für den Fall, dass ich schwul wäre, würde das nicht die geringste Bedeutung haben für die Frage der politischen und der ethischen Bewertung meines öffentlichen Handelns und auch meines pädagogischen Handelns im Kontext der Missbrauchskrise. Das ist ja völlig irrelevante Information. Also habe ich mich entschieden, ich trete nicht vor die Presse und sage, nee, ich bin hetero. Das ist eine Verleumdung, sondern ich habe dann immer gesagt, ich mache keine öffentlichen Aussagen über meine sexuelle Orientierung. Ich habe dann aber einen zweiten Satz hinzugefügt, der ist mir auch ganz wichtig, nämlich ich bin dem lieben Gott dankbar dafür, dass es diese Kampagne gegen mich gibt, weil ich dann endlich mal am eigenen Leibe erleben darf, wie es ist, wenn man in der katholischen Kirche katholischer Priester ist und schwul ist. Wie diese ganze Homophobie brutal auf einen einschlägt.
Stellen wir uns mal für den Moment vor, es gäbe den Zölibat nicht mit all den Überhöhungen im Laufe der Jahrhunderte, die da dazugekommen. Es gibt ja auch unterschiedliche Begründungen für den Zölibat. Könnte es sein, dass überhaupt sich permanent Gedanken zu machen, wie jemand unterwegs ist, also jetzt nicht nur in der Kirche, sondern überhaupt, das ist ja auch im Showgeschäft interessant, ob jetzt einer schwul ist oder hetero ist, könnte es sein, dass das dann eine viel geringere Rolle spielt, wenn das viel selbstverständlicher wäre, wie sich nun jemand sexuell verhält?
Ich vermute ja, aber das hängt ja genauso an den gesellschaftlichen Entwicklungen wie am Zölibat. Also natürlich ist der Zölibat, und ich lebe zölibatär, um das klar zu sagen, und ich bejahe, also ich stehe zu meinem Ja zum zölibatären Leben. Es ist natürlich so, dass der Zölibat heute eine auffälligere Lebensform ist, als es vor 200, 300 Jahren waren, wo das noch eine viel größere Selbstverständlichkeit war, dass Menschen also zölibatär leben. In einer Zeit zum Beispiel, in der Zölibat primär mit Fruchtbarkeit konnotiert war, im Unterschied zu heute in unseren westlichen Gesellschaften. Also ein zölibatäres Leben fällt heute mehr auf und löst deswegen auch mehr Fragen aus.
Ist es wirklich wahr, wo wir in einer Single-Gesellschaft leben und wo die Wohnungen immer für Singles konzipiert werden, wo man mit einer Familie gar nicht reinziehen kann?
Ja, ich bin ja kein Single, sondern ich lebe ja sexuell enthaltsam. Das ist nochmal ein Unterschied.
Ach so.
Ja, aber es ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Ja, weil man ja immer argumentiert, das ist ja ein Zölibat, ist auch ein Zeichen und so weiter und so fort. Aber wird das wirklich noch verstanden?
Ja gut, das ist eine andere Frage. Nein, ich glaube, das ist eines der Grundprobleme. Das Zeichen wird nicht mehr verstanden. Und daraus ergibt sich dann auch schon eine Frage, wenn man den Zölibat als Zeichen versteht, und ich würde mal sagen, zu 50% verstehe ich ihn auch als Zeichen, dann wird ein Zeichen natürlich dann nicht mehr, ist ein Zeichen dann nicht mehr sinnvoll, wenn es nicht mehr verstanden oder gar missverstanden wird. Zum Beispiel als Ablehnung und eine negative Bewertung von Sexualität als Ausdruck für ein falsches Reinheitsdenken oder was auch immer. Also insofern finde ich, ist es eine große, für mich sogar die Hauptanfrage an den Zölibat, vor allem auch im Sinne des Pflichtzölibates. Wir reden ja hier gar nicht über den Zölibat von Zehntausenden von Ordensfrauen zum Beispiel, die das ja auch eine sinnvolle und authentische Form eben sexuell enthaltsamen Lebens ist. Wenn das Zeichen nicht mehr verstanden wird, ist natürlich schon dann die Frage, ob das Zeichen dann noch sinnvoll ist als Zeichen.
Kommen wir auf die von Ihnen schon angesprochene MHG-Studie zurück vom September 2018. Da hat man nun exemplarisch in der ganzen Republik, übrigens im Auftrag der Bischofskonferenz, Kontakt aufgenommen mit Ordinariaten, Akten gesichtet, soweit die zugängliche waren, und kommt also zu dem damals jedenfalls auch schon erschütternden Ergebnis, dass zwischen 1946 und 2014 etwa 5% der Diözesanpriester, in absoluten Zahlen circa 3700 Jugendliche und Kinder, missbraucht haben sollen. Und, das fand ich ganz interessant, es gibt eine Dunkelziffer, das sind immer noch Näherungswerte. Mit der Studie war ging einher eine große Betroffenheit. Also ich sehe noch Kardinal Marx und Bischof Ackermann als Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz in Fulda sitzend. Aber ist die Kuh wirklich vom Eis dadurch?
Nein, ich würde sagen, das, was 2010 schon auf dem Tisch war, ist durch die MHG-Studie nochmal mit Zahlen bestätigt worden und hat jetzt vielen Bischöfen die Gelegenheit gegeben zu sagen, mit großer Betroffenheit, ja, da steht tatsächlich eine Kuh auf dem Eis. Aber runter ist sie natürlich noch lange nicht.
Und es ist nicht nur eine Kuh, es sind mehrere Kühe. Man dachte ja immer, es sind Einzelfälle, aber man stellt fest, es ist eine ganze Herde
Das ist ja genau ein Teil der Punkt. Das war ja 2010, war ja auch schon klar, dass das eben nicht nur Einzeltäter sind, sondern dass da eine spätestens über die Vertuschungsthematik ja nochmal eine systemische, also die Institution betreffende Frage im Raum steht, die eine ganz tiefe Fragestellung hineinführt. Das war ja 2010 klar, es war noch nicht akzeptiert. Ja, es steht eine ganze Herde auf dem Eis. Ja. Runter ist sie noch nicht, aber es ist ja zumindest jetzt mal anerkannt, dass die Herde auf dem Eis steht, und das ist ein großer Schritt.
Ich habe noch gut in Erinnerung, die beiden Bischöfe, also Marx und Ackermann, die wirklich betroffen waren, fassungslos waren. Das habe ich denen wirklich abgenommen.
Ja.
Mittlerweile hatte ich so ein bisschen den Eindruck, sie haben die Fassung wieder einigermaßen zurückbekommen. Im Umgang damit, im Agieren.
Also Fassungslosigkeit zu zeigen, ist ja noch kein Führungshandeln. Und die genannten Bischöfe und die anderen müssen natürlich jetzt Entscheidungen treffen. Wie wollen sie die Kühe vom Eis bringen? Beziehungsweise, vielleicht darf ich das Bild da jetzt auch wieder relativieren. Die entscheidende Frage, die sie stellen müssen, lautet natürlich, was haben sie den Betroffenen zu sagen? Das ist ja die entscheidende Frage. Das stört mich auch an der Debatte. Die kann ja ganz schnell wieder narzisstisch, sozusagen institutionsnarzisstisch gedreht werden. Und dann kann die Problemdefinition sein, es gibt ein Glaubwürdigkeitsproblem der Kirche. Aber dann ist man schon wieder bei der Institution und nicht bei den Betroffenen. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, was sind wir den Betroffenen schuldig? Also das eine ist natürlich die Aufklärung, also die Wahrheit. Und dann die Anerkennung der Wahrheit. Und das Zweite, was dann natürlich dann hineinkommt, ist die, ich sag mal, die Gerechtigkeitsfrage. Also welche Hilfen müssen wir geben? Nicht zufällig kommt die Entschädigungsdebatte jetzt auch auf. Auch die war ja schon 2010 da. Und wir haben sie damals, da es noch eine Verweigerungshaltung gegenüber dieser Fragestellung überhaupt gab, eben selbst als Jesuiten im Verhältnis zu unseren Betroffenen gelöst. Aber jetzt kommt sie natürlich gesamtkirchlich hoch. Das sind jetzt die Schlüsselfragen. Und dann kommt als nächste Frage natürlich auch mit, das gehört ja auch zur Gerechtigkeit für die Opfer meines Erachtens, nämlich dem Wunsch der Opfer, auch durch ihr Sprechen einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kirche ein sicherer Ort des Kinderschutzes wird, die damit zusammenhängenden Fragen der Prävention und auch die systemischen Fragen, die damit zusammenhängen, wirklich anzugehen.
Bevor wir auf die Entschädigung kommen, vielleicht noch vorneweg. Es ist ja mittlerweile so, dass es Bischöfe gibt, also beispielsweise Bischof Wilmer von Hildesheim, der sagt, ja, mein Vorgänger Bischof Hohmeier, ein sehr respektabler, geehrte Persönlichkeit in der katholischen Kirche, hat auch vertuscht. Ja. Hier Erzbischof Burger aus Freiburg hat gesagt, auch in der Kirchenleitung von Freiburg, und damit war Zollitsch gemeint, Robert Zollitsch, hat möglicherweise auch nicht korrekt gehandelt. Dann gibt es den Werner Tissen, der sagt, in meiner Zeit in Münster, muss ich zugeben, habe ich selber auch Fehler gemacht. Ja. Es kommen jetzt so langsam, mit einer Verzögerung von 10 Jahren, könnte man fast sagen, Bischöfe um die Ecke, Emeritierte oder Nachfolger, die sagen, ja, da bei uns ist auch nicht alles koscher gewesen. Es ist trotzdem erstaunlich vor dem Hintergrund der Massivität des Ereignisses, dass so wenige Konsequenzen gezogen werden, oder nicht?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wir hatten das Thema ja auch mit ehemaligen hochangesehenen Oberen und Provinziellen. Und das steht ja auch in meinem Brief von 2010 schon drin, dass wir eben das auch eben damals, also Dinge gewusst wurden und nicht angemessen behandelt wurden. Die zuständigen Oberen haben sich dann auch geäußert. Bei uns gibt es allerdings immer im Orden die Struktur, dass man maximal 6 Jahre in einer internen Führungsposition ist und dann wieder zurücktritt. Also insofern war ein Rücktritt als Zeichen der Übernahme von Verantwortung dann nicht mehr dran. Aber es stimmt. Ich finde zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel der chilenischen Bischofskonferenz. Nach dem Skandal in Chile hat die gesamte Bischofskonferenz dem Papst den Rücktritt angeboten. Ich habe mir manchmal gedacht, wäre das nicht vielleicht auch ein Zeichen gewesen? Weil Verantwortung übernehmen bedeutet ja nicht einfach nur zu sagen, ich habe vertuscht. Da muss man ja sowieso Verantwortung übernehmen. Sondern Verantwortung übernehmen bedeutet ja, selbst wenn ich nichts vertuscht habe, ich bin nicht der Geeignete, um für eine glaubwürdige Aufklärung hinzustehen, weil ich in zu vielen Loyalitäten stecke mit meinen Vorgängern und mit anderen Bischöfen und so weiter und so fort. Also insofern wäre ist eine Verantwortungsnahme im institutionellen Sinne tatsächlich auch noch ausgeblieben. Und ich frage mich also, wie das noch wieder gut gemacht werden kann nach 1,5 Jahren. Das ist der Kairos ist da auch wieder verpasst worden.
Trotzdem ist ganz interessant, es gab viele Entschuldigungen und
ja, die können die Leute aber auch inzwischen nicht mehr hören.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gab sehr wenig Ich. Es gab sehr viel, die Kirche hat versagt, wir haben versagt. Das Wort Ich war sehr wenig zu hören.
Gemeinde werden zu Bußgottesdiensten eingeladen und singen dann also Lieder, erbarme dich mein, für mir die große Sünde mein. Dann denke ich mir, was haben denn die Leute, die da jetzt singen sollen, was haben die denn dann gemacht?
Das führt mich zu einer inneren Problematik. Also ich als katholisch erzogener Mensch habe gelernt, ich sag's mal positiv im Beichtunterricht, dass sich bekennen eigentlich eine wichtige Sache ist und auch eine tolle Sache ist, weil es dann die Vergebung gibt und weil es weitergeht und weil man sozusagen nicht permanent fällt. Ja. Und jetzt würde man doch annehmen, wenn sowas einem Bischof passiert, dass er wirklich versagt hat, der müsste doch eigentlich spirituell gelernt haben, dass man sowas machen kann. Dass man es auch kann, dass man keine Angst hat. Ja, natürlich,
man muss keine Angst haben, überhaupt nicht. Das, im Gegenteil.
Woran fehlt es denn? Fehlt der Glaube oder was ist los?
Ja, ich finde, ich bin erschrocken, muss ich sagen, wirklich über den Mangel an Gottvertrauen.
Aber es gibt einen synodalen Prozess.
Ja.
ist das jetzt ein Ereignis, wo es um die Glaubwürdigkeit der Kirche geht? Ich vermute ja. Und die Opfer sind eigentlich nur der Anlass?
Nein, das ist ein Totschlagargument, finde ich. Das wird ja auch gerade von der reaktionären Reformverteidigerseite immer angebracht. Also das ist Missbrauch des Missbrauchs. Nein, wer den Geschichten der Betroffenen zuhört, wird merken, dass in diesen Geschichten ganz tiefe Fragestellungen an die Sexualmoral der Kirche, insbesondere das Verhältnis zur Homosexualität stehen, dass da große Fragen an das Priester- und Machtverständnis drinstehen, an die sakrale Überhöhung priesterlicher Autorität und so weiter und so fort. Das heißt, wer diesen Geschichten ernst nehmen will, muss auch das in den Blick nehmen. Falsch ist immer, diese Dinge gegeneinander zu stellen. Natürlich bedeutet der synodale Prozess auch Selbstbeschäftigung. Aber wenn ich sage, derjenige, der sich hier mit sich selbst beschäftigt, beschäftigt sich nicht mehr mit den Opfern, dann ist das eine, finde ich, falsche Totschlagargumentart, sozusagen hier Dinge zusammenzusehen. Denn ich muss doch auf das, was ich über mich selbst in den Geschichten der Betroffenen erkenne, auch eingehen, ohne dabei die Betroffenen aus dem Blick zu verlieren. Man kann natürlich auch so darüber sprechen, dass man die Betroffenen aus dem Blick verliert. Also 2010 war nach einer Woche, waren schon die Talkshows von Frau Maischberger und anderen voll mit dem Thema Zölibat. Hat sich niemand mehr für die Opfer interessiert, nur noch für den Zölibat. Das empfinden die Opfer zu Recht als Abwendung. Aber dass es einen Zusammenhang gibt und gerade auch Betroffene wünschen, dass sich die Kirche verändert und dass sie einen Beitrag dazu leisten durch ihre Geschichten, das Erzählen ihrer Geschichten, das ist sehr verständlich.
Nun ist dieser synodale Weg nicht der erste Versuch, sich um Glaubwürdigkeit oder Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit zu bemühen, um ein besseres Verhältnis zwischen also Laien und Klerikern. Es gab einen Gesprächsprozess 2011 bis 2015. Der hatte auch seine Wurzeln im Missbrauch. Das hatte auch damit zu tun. Man hat da sehr intensiv gesprochen, aber am Ende ist eigentlich nicht so viel rumgekommen. Jetzt hat man also vier große Themen ausgeguckt. Also einmal soll es gehen um die Macht, den Machtabbau in der Kirche. Das heißt vor allem der Kleriker. Es soll gehen über die Lebenskonzepte des Klerus, also Stichwort Zölibat. Es soll gehen generell über die Sexualmoral. Und das ZDK hat darum gebeten, auch die Frauenfrage zu diskutieren. Dem hat man stattgegeben. So.
Genau.
Aber jetzt ehrlich, was kann wirklich die deutsche Kirche da verbindlich beschließen? Also als Bischof kann ich beispielsweise sagen, ich sorge dafür, dass meine Macht kontrolliert wird. Ich könnte ein Gremium einberufen, ist aber dann wieder von mir einberufen. Ja? Und von daher ist die Unabhängigkeit wieder eine Frage. Aber dazu brauche ich keinen synodalen Weg. Also was kann wirklich dabei rauskommen bei diesen vier Themenkomplexen?
Meine kurze Antwort auf die Frage lautet, hier geht es um gesamtkirchlich relevante Themen. Und da sind nur begrenzt regionale Lösungen möglich. Da, wo begrenzt regional etwas möglich ist, kann man es ja machen. Aber die entscheidenden Fragen sind gesamtkirchliche Fragen. Und deswegen wünsche ich mir, dass der synodale Weg dazu führt, dass die gesamtkirchlich relevanten Fragen mit großem Nachdruck in den gesamtkirchlichen Diskurs eingeführt werden, damit aus den Ortskirchen ein Druck entsteht, der vielleicht dann in 5, 6 oder 7 Jahren dazu führt, dass ein drittes Vatikanisches Konzil einberufen wird.
Also dann wäre der synodale Weg eigentlich ein Schuhanzieher für eine Plattform, die wieder in Rom spielt oder in der Gesamtkirche spielt.
Warum können die Bischöfe in Deutschland nicht sagen, wir sind der Meinung, dass Frauen zum Amt zugelassen werden sollen? Die Argumente dagegen überzeugen uns nicht.
Ja, warum können sie es nicht?
Ja, das können sie meines Erachtens. Dann wären sie vielleicht abgesetzt, aber das ist dann eine rein taktische Überlegung. Es muss irgendwann, man muss endlich mal auch in den höheren Rängen sozusagen der Kirche, auch der muss man einfach mal irgendwann mal öffentlich sagen, was man denkt. Es gibt ja so viele auch leitende Kleriker, die unter der Hand immer sagen, ja, ich bin ja auch der Meinung, aber das ist gesamtkirchlich nicht durchsetzbar. Und dann damit macht man sich selbst aber auch stumm. Also warum kann nicht ein synodaler Prozess zusammen mit der großen Mehrheit der Bischöfe, die da sind, einfach mal sagen, was sie zu den großen Fragen denken und gegenüber dem Papst den Wunsch äußern, dass das auf die Agenda der Gesamtkirche kommt.
Also das ist ja ein spannendes Argument, das ich schon viele Jahre kenne. Das hat man unter Johannes Paul II. Gesagt. Wir würden ja gern aber Rom.
Ja.
Das hat man unter Josef Ratzinger gesagt. Wir würden ja gern aber Rom.
Ja.
Jetzt gibt es Papst Franziskus.
Ja.
Der ermuntert plötzlich den Klerus zu mutigen Vorschlägen, etwa bei der Amazonas-Synode.
Genau.
Nehmen Sie da was wahr bei den Bischöfen? Eine größere Freiheit, einen größeren Mut als bei den Vorgängern von Franziskus?
Bei einigen ja. Also ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von Äußerungen, sagen wir, des Magdeburger Bischofs Feige. Ich finde, Bischof Overbeck von Essen hat sich verglichen mit dem, was er 2010 bei der katastrophisch verlaufenden Talkshow mit Frau Will gesagt hat. Inzwischen doch gewaltig, also mutig nach vorne gegangen. Einige jüngere Bischöfe, Bischof Wilmer haben sie genannt. Es gibt Bischöfe, die sich mutig äußern inzwischen und die auch richtig Prügel kriegen dafür. Und den Häresievorwurf gemacht wird und alles drum und dran. Es kostet als Bischof natürlich wirklich auch Mut, das zu tun. Es gibt einige mutige Bischöfe. Und manchmal ist es so, wenn man als Erster oder Zweiter mutig voranschreitet, stellt man dann plötzlich fest, hinter einem versammeln sich mehr, als man jemals gedacht hat.
Ist der gegenwärtige Papst hilfreich in diesem ganzen Prozess? Oder ist er zu zögerlich?
Also der gegenwärtige Papst hat unglaublich viel geöffnet. Wir können ja heute gesamtkirchlich über Dinge sprechen, über die wir in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht mehr sprechen durften und konnten. Ich glaube, dass Papst Franziskus wird ja innerhalb des Vatikans und des Episkopates von den turbokatholischen Kreisen also massiv angegriffen bis hin zum Häresievorwurf. Und ich meine, dass man den Papst auch in dieser Frage nicht alleine lassen darf. Und in manchen Fragen dann vielleicht auch nochmal auch Papst Franziskus gegenüber sagen muss, nee, ich finde, da müsste man noch einen Schritt weitergehen.
Wir wollten nochmal über die Entschädigung sprechen.
Ja.
Das ist ja ein wichtiges Thema, weil man ja irgendwie versuchen muss, dem Leid, was Einzelnen angetan wurde, gerecht zu werden.
Ja.
Ich würde ja sofort unterschreiben, dass das alles wichtig ist. Wo ich, wenn ich dann drüber nachdenke, immer ein Problem gesehen habe, ist, was ist das Kriterium für welche Summe?
Klar.
Wie kriegt man denn da eine Gerechtigkeit hin? Also der Jesuitenorden hat vor 10 Jahren mal 5.000 Euro ausgeschüttet pro Opfer, glaube ich, weil sie gesagt haben, also mehr geht jetzt gerade nicht. Da würde mich interessieren, was ist da der aktuelle Stand? Hat sich da was geändert? Jetzt sind ganz andere Summen in Bewegung. Bischof Ackermann sagt, ja, wenn es um solchen Summen geht, dann müssen wir an die Kirchensteuer ran. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber wie kann man das handeln? Wie kann man das Problem der Entschädigung handeln?
Wir haben das ja 2010 gehandelt. Wir standen schon 2010 vor vergleichbar hohen Forderungen nach pauschalen Summen in sechsstelliger Höhe. Und das komplexe Problem versuche ich wieder auch kurz zu beantworten. Wir haben das beantwortet, indem wir unterschieden haben zwischen Anerkennung und Entschädigung. Also das Anerkennungszahlung ist eine Rechtsform, die in Deutschland entwickelt worden ist im Zusammenhang mit den Zwangsarbeiteropfern in der Ukraine. Also Pauschalbeträge waren das 2.500 Euro. Und dann haben wir gesagt, okay, Anerkennungszahlung 5.000 Euro. Das war der Grundbetrag, den die österreichische Entschädigungsregelung ansetzte. Wobei ganz wichtig ist, das ist dann ein Teil des Anerkennungsprozesses. Das Wichtigste ist ja erstens einmal die Geschichte und ihre Wahrheit anerkennen. Das, also ich glaube euch, das sagen mir die Betroffenen auch, das ist der wichtigste Aspekt der Anerkennung. Und die Anerkennung durch das Geld ist so, macht das Geld zu einem Medium, zu einem Zeichen. Und dass es pauschal ist, das habe ich auch immer verstanden, deswegen, weil die Opfer nicht wollen, dass es eine Konkurrenz unter den Opfern gibt. Also wer hat einen größeren, wer hat den geringeren Schaden bei der Anerkennung des Leides. Und dann haben wir gesagt, und Entschädigungszahlungen zahlen wir auch. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen worden. Und zwar haben wir gesagt, da wo Schaden gelindert werden kann durch Zahlungen jetzt, gehen wir da auch finanziell rein. Also Therapien, nachträgliche Ausbildungsfinanzierungen, Nachzahlungen bei der Rente. Das macht ja das Diözese Freiburg auch und so. Und da haben wir bezahlt. Dann haben wir auch immer zusätzlich die Forderung gestellt, dass eine unabhängige Kommission eingerichtet werden sollte, die unabhängig ist sowohl von der Kirche und den Orden als auch von den betroffenen Verbänden, die über Entschädigungszahlungen entscheiden kann und dann die Diözesenorden verpflichten kann, diese zu zahlen. Das wäre der nächste Schritt meines Erachtens gewesen, der dran gewesen wäre. Was jetzt geschehen ist, ist, dass die Forderung von 2010 wieder auf der Tagesordnung sind. Das ist auch okay, weil ich weiß, dass Opfervertreter eben mit unserer Regelung nicht zufrieden waren. Das Problem ist, dass die Forderungen jetzt sozusagen unkommentiert in der Öffentlichkeit stehen und dadurch der Eindruck entsteht, als würde die Bischofskonferenz tatsächlich bereit sein, sich auf Forderungen einzulassen, die dann ja im Ergebnis bedeuten, dass ein 2-3 Milliarden Fonds aufgelegt werden muss. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich hintenrum aus dem Umfeld der Bischöfe höre, ja, das wird ja sowieso alles nicht gezahlt werden. Das wird ja sowieso viel heißer gekocht, als es dann gegessen wird. Und da mache ich mir die große Sorge, muss ich sagen, dass am Ende daraus wieder eine riesige Enttäuschungsgeschichte wird. Wenn man die Forderung in dieser Höhe in der Öffentlichkeit stehen lässt, dann muss man begreifen, politisch einfach begreifen, dass die Opfervertreter, diejenigen, die diese Forderung stellen, dann auch irgendwie den Eindruck haben, dass eine Bereitschaft steht, sich auf eine Dimension dieser Art einzulassen.
Hinzu kommt ja noch die Diskussion, dass ja manche sagen, man muss sowieso mit den Entschädigungszahlen das synchronisieren mit gesellschaftlichen oder staatlichen Missbrauch, der stattgefunden hat.
Gut, das kommt ja nochmal
hinzu. Also in staatlichen Organisationen.
Das kommt ja nochmal hinzu. Also eine vergewaltigte Frau kriegt 2.500 Euro Schmerzensgeld. Ja, und ich glaube, dass einer der Juristen, der kirchlicherseits in dieser Kommission saß, der sagt ja ganz klar, er möchte vorantreiben über die kirchliche Fragestellung eine rechtspolitische Agenda, Deutschland, die dann am Ende die gesamte Schmerzensgeldregelung in Deutschland betrifft. Und Kardinal Marx hat das ja auch schon angedeutet, indem er gesagt hat, die Kirche schreitet jetzt voran. Und damit, finde ich aber, macht sie genau, also zwei Fehler. Erstens einmal ist ja die Kirche wieder die Brust raufstreckt und sagt, wir zahlen mehr als der Staat, wir sind besser als der Staat. Das finde ich das eine. Was ich aber noch schwieriger finde, ist, man kann eine rechtspolitisch so anspruchsvolle Agenda nicht durchsetzen ohne eine irgendwie geartete demokratische Legitimation. Also da muss doch ein gesellschaftlicher Prozess dahin. Da kann ich einfach eine Expertengruppe einsetzen. Die Frage ist immer wieder, nach welchen Kriterien, und dann so einen Vorschlag in die Welt setzen und dann schweigend daneben stehen, mal gucken, was sich tut. Ich halte das auch für politisch naiv. Darf ich noch was zur Anerkennung sagen, was mir auch wichtig ist? Ich habe jetzt wirklich im Laufe der letzten 10 Jahre hunderte von Gesprächen mit Betroffenen geführt. Und eine der allerwichtigsten Dinge, die ich erlebt habe, ist, zur Anerkennung des Leidens gehört aus der Perspektive der allermeisten Opfer, mit denen ich zu tun hatte, die Bereitschaft der Institution auf eine Beziehungsebene einzugehen. Ich glaube, Geld ist tatsächlich ein Mittel, ein Medium der Anerkennung. Aber Geld allein ohne Beziehung, da kommen wir dann letztlich in die Loskauf- und Ablasslogik hinein. Wir zahlen und dann ist Ruhe. Und das macht mir größte Sorgen.
Das heißt, Sie haben ein bisschen Skepsis, ob die Kirche mit ihren Protagonisten in der Lage oder bereit ist, sich auf so eine Beziehungsebene überhaupt einzulassen?
Ich glaube, sie begreifen nicht ganz, was sie tun in dem, was sie da machen. Ich würde einem Bischof Ackermann zum Beispiel in keiner Weise unterstellen wollen, dass er nicht bereit ist, sich auf Beziehungen einzulassen. Ich habe das ja bei ihm konkret erlebt. Also Bischof Ackermann ist ein ganz lauterer Mann, der sich auf ganz viele Beziehungen eingelassen hat. Ich weiß von Bischof Burger auch hier in Freiburg, dass er Gespräche mit Opfern führt. Das ist wahr. Aber das ist auch ganz entscheidend. Viele Betroffene wollen auch eine Beziehungsebene, Gesprächsebene zu Vertretern der Institutionen haben. Und das bedeutet in meinem Fall zum Beispiel, es gibt Betroffene, mit denen ich seit 6, 7 Jahren regelmäßig in Kontakt bin. Und da entsteht eine Beziehung. Und auf dieser Beziehungsebene wird dann auch die Anerkennung des Leidens als ein Beziehungsvorgang glaubwürdig für die Betroffenen. Das ist ja wichtig. Bloß Geld führt mich in die Versuchung, mich jetzt allgemein gesprochen, zu sagen, okay, dann zahle ich, dann ist aber Ruhe.
Seit 10 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Das gab es aber schon vorher, wie wir mittlerweile wissen. Gab es mal eine Phase, wo Sie das Thema auch über hatten?
Nein. Interessanterweise nein. Also, sondern es hat mich schwer belastet. Es ist ein Dauerdruck, eine Trauer sozusagen in mein Leben eingezogen. Manchmal auch Zorn. Zorn und Trauer liegen ja manchmal nah beieinander. Es ist auch Freude dabei über das Positive, was durch das Sprechen der Opfer möglich geworden ist, auch an Versöhnung, auch in Familien von Betroffenen, in sozialen Systemen, in denen sie leben, in ihrer persönlichen Geschichte. Also insofern habe ich nie gesagt, es ist zu viel. Ich musste allerdings und muss mich immer wieder auch abgrenzen, um zuerst mal meinen primären Pflichten als Leiter einer großen Schule in nachzukommen. In St. Blasien im Schwarzwald ist ja auch etwas mit vielen großen Themen. Um aber auch mich persönlich nochmal abzugrenzen gegenüber Übergriffen aus der Öffentlichkeit, die sozusagen mich dann letztlich nochmal, also in meiner Glaubwürdigkeit zu diskreditieren versuchen, weil ich katholischer Priester bin, bin ich eben auch ein Täter und eigentlich bin ich auch ein Vertuscher und eigentlich mache ich das alles ja auch nur aus unlauteren Motiven, um meine eigene Haut zu retten. Da gibt es ja bis also in vor Millionenpublikum, also auch eben Pressevertreter, die sich nicht scheuen, einfache Verleumdungen, die sie irgendwo gehört haben, weiterzutragen als Nachricht. Und das auszuhalten, ist dann anstrengend. Da muss ich mich dann auch ab und zu abgrenzen.
Haben Sie einen Rat für die deutschen Bischöfe?
Ja, sich wirklich darauf einzustellen, dass wir in einer historischen Umbruchssituation sind, die uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre beschäftigen wird, dass das Thema nicht schnell abgearbeitet ist und dass sie mutig an die offensichtlichen systemischen Fragestellungen rangehen, die mit dem Missbrauch eben auch sichtbar werden. Das ist ihre Verantwortung.
Wagen Sie einen Blick in das Jahr 2030. Also wir haben 2010, haben Sie, ich sage jetzt mal, den Stein ins Rollen gebracht, in Anführungszeichen aber. Wir haben jetzt 2020. Was wird in 10 Jahren sein?
kann ich ganz schwer sagen. Meine Hoffnung ist, dass das, was im Vatikan im Februar durch Papst Franziskus begonnen ist, der sogenannte Misskopfgipfel, in dem Papst Franziskus ja ganz klar gesagt hat, das ist nicht nur ein Thema der westlichen Welt, sondern es ist ein gesamtkirchliches Thema, dass diese Botschaft auch tatsächlich weltweit ankommt. Katholische Kirche, das ist 1,2 Milliarden Menschen. Und wenn 1,2 Milliarden Menschen begreifen, dass sexualisierte Gewalt ein systemisches Problem in den Gemeinden, in den Familien, in den Kulturen ist, dann kann daraus eine ganz große und befreiende, global befreiende Geschichte werden.